Der gute Hirte. Jesus, der gute Hirte. Wenn ihr dieses Bild hört oder von diesem Bild hört, von dieser Bezeichnung hört, welche Bilder gehen da so in eurem Kopf, vor eurem inneren Auge so durch? Bei mir ist es eigentlich ein Poster aus dem Kindergottesdienst. Ich bin ja so semi-fromm aufgewachsen. Also semi-fromm heißt, ich bin in einer frommen Sippe aufgewachsen, aber meine Eltern gingen nicht in die Gemeinde. Das heißt, bei jedem Feiertag ging es in die Gemeinde und dann musste ich auch in den Kindergottesdienst und dann saß ich da und dann war ein Bild von Jesus als dem guten Hirten, der das Lamm über den Schultern hat. Das eine verlorene Lamm. Und die Geschichte habe ich ganz oft im Kindergottesdienst gehört und es ist auch ein ganz tolles Bild, aber wenn man exegetisch drangeht, ist es so eine Sache. Jesus stellt sich hier nicht wirklich als der Hirte vor, sondern er beschreibt eigentlich einen anderen Punkt, aber das ist eine Predigt für sich selbst. Aber in der Vorbereitung auf diesen Text merkte ich, wie wir mit gewissen Bildern Sachen assoziieren und dadurch manchmal nicht frei sind für das, was das Wort Gottes zu sagen hat. Und ich habe die Exegese gemacht und merkte so, während ich mich mit dem Bibeltext beschäftigte, ja, eine Predigt reicht nicht. Deswegen dürft ihr nächste Woche noch was über den guten Hirten hören. Aber heute wollen wir uns mal dieses Bild nochmal genauer anschauen. Was bedeutet das denn eigentlich, dass Jesus der gute Hirte ist? Was heißt das, dass er der gute Hirte ist? Wenn man in den Text reinschaut, steht dann eigentlich mehr als gut. Die deutsche Sprache schafft es nicht ganz, dieses griechische Wort für gut rüberzubringen. Dieser wunderbare, wundervolle Hirte. Also es ist eigentlich eine Steigerung von dem Wort gut. Was bedeutet es, dass Jesus das über sich selbst sagt? Heute schauen wir uns an, was bedeutet dieses Bild mit all den Facetten, was bedeutet es für mich? Und nächste Woche sehen wir, wie gehen wir denn damit um? Da werden wir nochmal stärker in den Kontext dieser Stelle reinschauen und was Jesus eigentlich für ein skandalöses Wort für die Leute, die das damals das erste Mal gehört haben, gesagt hat. Der gute Hirte kennt seine Schafe. Und wir steigen, wie so oft bei solchen Texten, am Ende ein. Denn ich werde jetzt nicht durch jeden Vers reingehen, sondern ich werde die Hauptpunkte nennen. Und da als Tipp, wenn ihr einen Bibeltext lest, gerade so Erzählabschnitte, dann lest mal den letzten Vers zuerst, weil der fasst oft zusammen, was vorher geschrieben wurde. Gerade bei Johannes ist das ein sehr, sehr guter Tipp, weil Johannes verwendet eine zirkuläre Struktur. Also er fängt außen an und dann bohrt er sich immer weiter rein, bis er am Ende landet und manchmal dreht er mehrere Kreise nebeneinander. Wenn ihr zum Beispiel das Ich-Bin-Wort vom Weinstock lest, da sind es mehrere Kreise, die er dreht. Aber hier kommt Jesus zu diesem endgültigen Satz, ich bin der gute Hirte, ich kenne die, die zu mir gehören. Und sie kennen mich, genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit für die Schafe zu sterben. Mit diesem Wort beendet Jesus diese Rede, dieses ganz besondere Ich-Bin-Wort, wo er sich vorstellt. Und dieses Wort ist insofern besonders, weil es nicht nur eine Tradition aus dem Alten Testament aufgreift, sondern weil es das einzige Ich-Bin-Wort ist, das persönlich ist. Da geht es um eine Person, also eine Person und eine persönliche Beziehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Das sind tolle Bilder, aber nichts Persönliches. Aber in diesem Bild erfahren wir nicht nur etwas über diesen Gott. Also Jesus stellt sich nicht nur vor, sondern er zeigt, was ihn wirklich bewegt, was ihn antreibt, warum er das ist, was er ist und warum er tut, was er tut. Ja, Entschuldigung, das ist Siri, die ist kurz angegangen. Ich habe wohl zu laut geredet. Aber Jesus stellt sich hier vor, indem er sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Ich kenne sie. Ich habe sie erkannt. Und er benutzt dafür eigentlich eine, wenn wir theologisch dran denken, eigentlich das absolute Superlativ. Ich kenne meine Schafe, ich kenne die, die zu mir gehören, so wie der Vater mich kennt. Also die intimste Beziehung, die Jesus haben konnte, beschreibt auf die Beziehung zu denen, die zu ihm gehören, zu seinen Schafen. Und es ist wichtig, dass Schäfer ihre Herde kennen. Denn Schafe sind ganz besondere Tiere und eigentlich ist es kein wirkliches Kompliment, dass die Bibel uns als Schafe bezeichnet. Schafe sind nicht die wildesten Tiere. Jetzt sorry für alle, die Schafe mögen, aber es sind nicht die wildesten Tiere. Also ich habe noch nie von einem Bericht von Leuten gehört, die irgendein neues Land entdeckt haben und Angst vor wilden Schafen hatten. Die können sich nicht wirklich wehren. Die haben keine wirklichen Abwehrmechanismen. Die sind nicht die intelligentesten Tiere, die auf dieser Erde rumlaufen. Ein Beispiel, wenn ein Schaf verloren geht, läuft es weg, ist irgendwo verirrt. Und dann, wenn dann plötzlich der Hirte kommt oder jemand, der das Schaf retten will, gerät es dann oft noch in Panik und fängt dann an, nochmal versuchen wegzulaufen. Also das zum Thema Lukas 15, das ist eine spannende Szene, wenn man die sich wirklich zu Ende durchdenkt. Also Schafe sind nicht abwehrfähig, die sind nicht die intelligentesten Tiere. Wenn sie frei sind, laufen sie nicht einfach irgendwo hin, sondern die verirren sich. Die haben oft keinen guten Orientierungssinn. Und deswegen ist es wichtig, dass der Hirte, also der auf diese Tiere aufpasst, die für sich allein eigentlich wehrlos und abhängig sind, auf sie aufpasst. Sie brauchen jemanden, der für sie sorgt. Denn sonst sind sie eigentlich zu starke Opfer. Meine Jungs hören gerne Was ist was? Und eine Folge, die sie hören, von einem Tier, das so ähnlich ist wie Schafe, nämlich der Dodo. Das ist auch so ein zutrauliches Tierchen gewesen. Den Dodo gibt's leider nicht mehr. Weil der war zu zutraulich. Der ist nie weggelaufen. Die Leute kamen zu dem, der kam zu dem und dachte, ach, ihr seid hier interessant. Und klack, landet er im Kochtopf. Bei Schafen könnte das auch passieren, weil sie abhängig sind. Und so ist es auch bei uns Menschen. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, wir Menschen vom Schöpfungsbericht her sind abhängig. Wir sind eine Seele. Wir sind abhängig von dem Schöpfer. Das Wort Seele, Kehle ist ein Gefäß, das gefüllt werden muss. Wir sind ein Gefäß, das abhängig ist von einem Gegenüber, nämlich von unserem Schöpfer. Und dieses Bild verwendet Jesus, um Menschen zu beschreiben, die er kennt. Und dieses Bild macht deutlich, wir sind abhängig. Zwei Beispiele, an denen es deutlich wird, dass wir Menschen begrenzt und abhängig sind von anderen. Wir sind begrenzt in unserem Verständnis. Der Mensch bewertet sich oft über in seinem Verständnis und manchmal auch unter. Da ist so eine Riesenspannweite. Ein Beispiel. Das gegenwärtige Ich, also auch dein gegenwärtiges Ich, wenn es an die Vergangenheit denkt, gibt es einige Szenen, wo wir einfach mit dem Kopfschütteln zurückdenken. Kennt ihr das? Wie konnte ich nur so doof sein? Wie konnte ich mich das so übers Ohr hauen lassen? Das wird mir nie wieder passieren. Das werde ich nie wieder machen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich kenne es. Es gibt so einige Entscheidungen, auch in meinem Dienst, wo ich denke, boah, Johann, das war nicht nötig. Das wirst du definitiv besser machen. Wisst ihr, was das Problem ist? Mein zukünftiges Ich wird das über mein gegenwärtiges Ich auch denken. In der Wissenschaft, meine Frau sagte das in der Vorlesung, in der Medizin wurde immer wieder gesagt, früher glaubte man, heute wissen wir. Das Problem ist, die zukünftigen Wissenschaftler werden wahrscheinlich dieselben Sätze sagen. Also unsere Erkenntnis ist begrenzt, weil wir in dieser Welt leben und ein begrenztes Vermögen haben. Das zweite Beispiel ist unsere begrenzte Wahrnehmung. Wir nehmen uns wahr, alle unsere Gedanken, alles, was wir so den Tag über durch unseren Kopf schießen. Aber wir brauchen jemand anderen von außen, der uns Identität und Bestätigung gibt. Künstler, die schaffen und schaffen, aber sie sehnen sich danach, dass jemand von außen ihnen etwas zusagt und ihre Arbeit bewertet. Menschen, die einen Namen verliehen bekommen. Wir können uns selbst nur sehr, sehr begrenzt wahrnehmen. Die Art, wie wir wirken, die Art, wie wir handeln. Wir sind abhängig von anderen, von Beziehungen, von einem Gegenüber. So wie ein Schaf abhängig ist von jemandem, der es führt. Und Jesus sagt uns zu, ich kenne euch. Ich kenne deine begrenzte Wahrnehmung. Ich kenne deine begrenzte Selbsteinschätzung. Ich weiß, wie du wirklich bist. Ich kenne dich so, wie mich der Vater kennt und ich ihn. Ich kenne dich. Ich weiß um jede dumme Entscheidung, die du getan hast. Jede Entscheidung, die dir peinlich ist. Ich weiß auf jede Sache, auf die du stolz bist. Ich weiß um deine Sternstunden. Ich weiß um deine tiefen Täler. Ich weiß darum. Wie geht es dir mit diesem Gefühl, dass dir jemand, oder mit dieser Botschaft, dass dir jemand zusagt, dass du erkannt bist, dass du gekannt bist? Dass der jemand ist, der dich ansieht und weiß um deine Biografie, um dein Scheitern, um deine Siege. Das Grandiose an dieser Botschaft ist eigentlich der zweite Teil dieses Verses. Dass Jesus nicht nur sagt, der gute Hirte kennt seine Schafe, sondern dieser gute Hirte ist sogar bereit, für seine Schafe zu sterben. Und das ist eigentlich so die höchste Ehre überhaupt. Denn Jesus sagt nicht nur, ich kenne dich, sondern du, obwohl ich dich kenne, obwohl ich weiß, wie du bist, obwohl ich um dein Scheitern, obwohl ich um dein Versagen, um all die schlechten Gedanken, um all die schlechten Taten weiß, bin ich trotzdem bereit, für dich zu sterben. Das ist die größte Art der Liebe, die wir erfahren können. Nicht ein, ich bin bereit für dich etwas zu geben, weil du bist ja so wertvoll. Und Jesus benutzt hier ein Bild, um das deutlich zu machen, wie groß diese Liebe ist. Und er sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte ist bereit für seine Schafe zu sterben. Also für seine Schafe heißt anstelle, also dieses Wort für ist im Griechischen eigentlich also an der Stelle der Schafe zu sterben. Also das auf sich zu nehmen, was eigentlich den Schafen gebühren sollte. Ich bin bereit, für diese Schafe zu sterben. Anders ist es bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirt und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig. Und über diesen Kontrast macht Jesus deutlich, ich bin anders. Ich bin der gute Hirte, der euch kennt und trotzdem bereit ist, für euch mein Leben zu lassen. Mit dieser Art der Liebe begegnet uns Jesus in diesem Bild und macht deutlich, ich weiß um deine Schwächen und trotzdem bin ich bereit, mein Leben für dich zu geben. Trotzdem bin ich bereit, mich hinzugeben. Nicht, weil ich etwas von dir bekommen könnte, weil ich einen Profit haben könnte. Und das Bild von dem Leihhirten, was zu der damaligen Zeit typisch war, war, weil Schafe nicht so wertvoll, denn aus Schafen kriegt man alles Mögliche. Also alles von Schafen ist irgendwie zu verbrauchen. Die Wolle, das Fleisch, die Milch, das Leder. Also da kann man echt viel rausholen aus so einem Schaf. Die sind super wirtschaftlich für die damalige Zeit gewesen. Aber wenn ein Leihhirte so die Kosten überschlägt, oh, Wolf, oder so der wirtschaftliche Nutzen eines Schafes. Ich nehme mein eigenes Leben. Und das benutzt Jesus hier als Bild. Denn der Leihhirte, der hat gar kein Interesse. Der wägt die Kosten ab und sagt, nee, das ist es mir nicht wert. Und so ist es ja auch in Beziehungen. Und vielleicht kennt ihr das, dass man denkt, boah, wenn mich Menschen wirklich kennen würden. Das ist ein Gedanke, der mir oft kommt. Ey, wenn die Leute wirklich wüssten, was in meinem Kopf abgeht, die würden nie wieder kommen in diese Gemeinde. Nie wieder. Wenn Leute wirklich wüssten, wie ich bin, dann, nee, ich bin eigentlich nicht liebenswert. Und da kommt Jesus hinein und sagt, hey, ich kenne dich. Und trotzdem möchte ich mit dir Gemeinde bauen. Trotzdem habe ich mein Leben für dich gegeben. Ich kenne dich, aber meine Liebe ist größer als dein Versagen. Denn mir geht es nicht um deinen wirtschaftlichen Nutzen. Mir geht es darum, dass ich dich liebe. Und hier sehen wir das Herz von Jesus. Es geht Jesus nicht darum, was du leisten kannst. Es geht Jesus nicht darum, wer du bist, zu welcher Familie du gehörst, was deine Familie schon alles an Segen erwischt hat. Nee, es geht Jesus darum, dass er dich liebt. Ganz gleich, ob du noch etwas leisten kannst oder nicht. Er kennt dich und ist trotzdem bereit, für dich zu sterben. Jesus wägt nicht ab, wie wir es vielleicht tun, ob wir uns in eine Beziehung investieren zu jemandem, der unangenehm ist. Er stellt keine Rechnung auf, sondern die Liebe stellt eine so verrückte Rechnung auf, die jeden wirtschaftlichen, gesunden Menschen irre werden lassen würde. Der gute Hirte gibt uns, was wir brauchen. Jesus sieht, wie wir sind. Er ist bereit, für uns zu sterben. Aber in dieser Passage macht er eigentlich deutlich, dass er mehr will, als einfach nur für uns zu sterben, um uns zu befreien. Sondern er macht am Anfang deutlich, dass er seine Schafe führen will. Der Wächter am Tor öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Das Bild, was hier benutzt wird, ist, dass der Schäfer in den Nachtstall hineinkommt, der typisch war, der auf den Feldern immer wieder gebaut wurde. Das Interessante ist, als wir in Peru waren und unser Höhentracking gemacht haben und an vielen verschiedenen alten Dörfern vorbei sind und über viele Weiden durch sind. Die Peruaner machen das ähnlich wie die Israeliten. Die bauen auf einem Feld einfach einen Steinverschlag. Das ist kein wirklicher Stall, sondern es ist eine Steinmauer, die ungefähr so 1,60, 1,70 hoch ist. Also das sieht jetzt ein bisschen... Ich muss schon weiter hochgehen, ja, ist mir schon klar. Eine Steinmauer so hoch, damit Wölfe dort nicht einfach reinkommen können oder Bären oder irgendwie. Und dort steht es gibt ein Nadelöhr und da müssen alle Schafe einmal rein oder Alpakas oder Lamas und einmal raus. Und an diesem Tor ist ein Hirte, der übrig bleibt. Der Rest, der geht in die Dörfer zurück, aber verschiedene Herden werden zusammengetrieben in ein so ein Steingebäude und dort warten die Schafe, bis der Hirte wiederkommt. Und so sind unterschiedliche Herden in so einem Verschlag drin und wenn der Hirte kommt, ruft er die Schafe und sie kommen raus. Und dieses Bild verwendet Jesus, dass er sagt, und dann geht er ihnen voraus. Und die Hirten aus dem Nahen Osten haben anders die Schafe gehütet, als wir es heute kennen. Kein Schäferhund oder ähnliches, sondern wirklich durch Augenkontakt und durch Rufen und Signale. Tadschikistan habe ich das ein paar Mal erlebt. Da habe ich auch gedacht, wie geht das? Der lief da entlang und pfiff immer wieder, rief und haute mit dem Stock immer wieder auf den Boden, hatte Signale. Ey, und die Schafe gingen einfach hinter dem her. Ich dachte, was ist denn hier los? Aber die waren so auf seine Stimme fokussiert, dass die gingen. Und dieses Bild verwendet hier Jesus. Er sagt, hey, ich weiß, dass ihr Orientierung braucht. Ich kenne euch. Und ich gehe euch voraus. Ich gehe vor. Ich ebne den Weg. Ich gucke, dass ihr an Orte kommt, wo es sicher für euch ist. Ich werde euch leiten. Ich kümmere mich um euch. Wenn ihr euch mir anvertraut, dann werde ich für euch sorgen. Ich weiß, was ihr braucht. Ob ihr gerade die grüne Aue, das frische Wasser oder vielleicht gerade mein Stab braucht, damit ihr wieder an die richtige Stelle kommt. Ich bin da. Und Paulus greift es auch einmal auf. Er sagt, der Geist Gottes aber, die vom Geist Gottes getrieben werden sind, das sind Gottes Kinder. Nicht einige, sondern alle. Alle, die vom Geist Gottes getrieben sind, das sind Kinder Gottes. Alle Kinder, die zu Jesus gehören, haben einen Begleiter, der den Weg ebnet, der sie führt, der sie dorthin bringt, wo sie hin müssen. Das heißt, wenn du heute nach Hause gehst, wenn du in die neue Woche gehst, dann gehst du nicht alleine. Da ist jemand, der mit dir geht, der dich begleitet, der dich ruft, der dich immer wieder einlädt, ihm nachzufolgen. Und da kommt diese Frage von Benjamin rein. Lässt du das zu? Hörst du auf diesen Ruf? Lässt du dich von diesem Hirten rufen? Oder folgst du lieber anderen Stimmen, anderen Dingen, die nach dir rufen? Jesus macht deutlich, dass seine Rolle ist, uns zu geben, was wir brauchen. Das ist eine Zusage für dich und eine Herausforderung zugleich und dann eine Anfrage zugleich. Jesus, der gute Hirte, ist bereit, dich zu führen. Die Frage an dich ist, bist du bereit, dich führen zu lassen? Er wird dir nicht jede Entscheidung abnehmen. Aber er wird bei jeder Entscheidung bei dir sein. Auch wenn diese Entscheidung nicht gut ist, wird er dich nicht verlassen. Er wird eingreifen, dich korrigieren. Und du wirst immer mehr lernen, seine Stimme zu hören. Denn das passiert, wenn wir unterwegs sind mit diesem Hirten. Das Letzte, was Jesus uns hier deutlich macht, was den guten Hirten ausmacht, ist, er gibt uns nicht nur, was wir brauchen, sondern er nennt uns beim Namen. Der Wächter am Tor, und das ist hier wieder, hier sprengt Jesus wieder das Bild der Realität. Als er den Leihhirten beschreibt, der wegläuft, merken wir, boah ja, der Hirte liebt ihn, aber eigentlich ist es eine romantische Vorstellung. Denn jetzt mal ganz ehrlich, so sehr du auch dein Haustier liebst, bist du wirklich bereit, dein Leben für dein Haustier zu geben? Und Jesus macht hier deutlich, ich bin es, weil ihr für mich mehr seid als Haustiere. Und hier beschreibt er eine Szene, die noch skurriler ist, denn der Hirte kommt rein und sie hören seine Stimme und er ruft die Schafe. Hier könnte man sagen, okay, hier kommt ein Punkt. Also er ruft die Schafe, die ihm gehören, Punkt. Nee, einzeln beim Namen. Also der Schäfer kommt rein und sagt, hey, Fifi, Dori. Und die anderen 100 Namen und ruft sie alle einzeln raus. Das würde kein Hirte machen. Kein Hirte würde das machen. Aber Jesus bringt hier eine persönliche Note mit rein, die deutlich, er ruft sie beim Namen. Also er ist der Namensgeber. Er gibt ihnen Identität. Und da kommen wir wieder zu der zweiten Begrenzung. Wir brauchen nicht nur Führung, wir brauchen Identität. Er gibt uns einen Namen. Und der Name im biblischen Sinne ist nicht nur eine Bezeichnung, also nicht nur eine Bezeichnung für eine Person, dass man Klaus von Günther unterscheiden kann, sondern der Name ist ein Wesensmerkmal. Das sehen wir bei Abraham. Als Gott ihm eine neue Bestimmung gibt, verändert er seinen Namen und gibt ihm einen neuen Namen. Du wirst Abraham, der Vater ab der vielen. Es ist eine Bezeichnung für einen Wesenszug oder eine Zukunft, die er sieht. Da wird ein König geboren und sein Name soll Salomo heißen. Und es ist der einzige König in Israel, der das Volk verbreitert und größer macht, ohne einen militärischen Konflikt. Seine gesamte Regentschaft war geprägt von Frieden, Salomon, wie sein Name. Und wenn wir so durch die Bibel hindurchgehen, dann sehen wir an vielen Stellen, wie der neue Name, auch im Neuen Testament, der ist ein Simon, ein Fischer. Und Jesus ruft ihn und sagt, du hast eine neue Zukunft und darum gebe ich dir einen neuen Namen. Diese Tradition wird zum Beispiel bis heute in einigen Ländern in Afrika gegeben, dass bei der Taufe den Leuten ein neuer Name gegeben wird. Um deutlich zu machen, da hat etwas Neues begonnen und Gott hat eine neue Bestimmung. Aus diesem Grund haben wir unseren Kindern bewusst diese Namen gegeben. Joshua, der Herr rettet. Joshua hat letztens gefragt, warum habt ihr mir so einen Namen gegeben? Der ist so schwer, einige wissen gar nicht, wie die den aussprechen oder schreiben sollen. Sag ich, weil dieser Name Bedeutung hat. Der Herr rettet. Yahweh rettet. Der Gott, der mit dir ist, der rettet dich. Johannes, Gott ist gnädig. Jaron, Gott jubelt vor Freude. Dein Name ist Gott bekannt. Und wenn er dich anspricht, dann spricht er dich bei deinem Namen an, deinem tiefsten Wesenszug. Du bist nicht nur eine Nummer. Das war das Schlimmste, was man den Israeliten im KZ antun konnte. Ihr Name wurde gestrichen, für die Juden eine der größten Bestrafungen überhaupt. Sie wurden zu einer Nummer. Aber da ist ein Gott, der ihren Namen kennt. Der auch deinen Namen kennt und dich bei deinem Namen ruft. Denn du bist sein. Du gehörst ihm. Das ist der gute Hirte, der dich beim Namen nennt. Und die Frage ist, bist du bereit, ihm zu folgen? Ganz, jeden Bereich. Nicht nur einzelne Bereiche, sondern dich wirklich ihm anzuvertrauen. Anzunehmen. Und damit fängt es an. Anzunehmen, dass du ein Schaf bist. Das ist schwierig für uns, für mich auch. Ich bin doch ein moderner Mensch. Wir können doch so viel mittlerweile. Wir schaffen es, Raketen zum Mars zu schießen, dort Bilder aufzunehmen, Audiogeräusche aufzunehmen, die hier hinzuschicken. Wir schaffen es, Medikamente in einzelne Zellen durch Nanoroboter hineinzubegeben. Und doch sind wir so begrenzt. Und wir ergeben uns gerade in der westlichen Welt so oft der Illusion, dass wir alles im Griff haben. Und nehmen es als persönliche Beleidigung, dass Gott uns als ein Schaf nennt, als jemand, der abhängig ist. Aber er kennt uns, er kennt unsere Schwächen. Und wenn wir unsere Schwächen anerkennen und annehmen, dann ist er bereit, uns mit seiner Liebe zu überschütten, weil er es getan hat am Kreuz. Er sieht, was wir brauchen. Er ruft uns beim Namen und er lädt uns ein, ihm zu folgen und uns von ihm führen zu lassen. Und dazu möchte ich dir Mut machen, dass du heute vielleicht auch ohne viele Konsequenzen zu wissen und vielleicht auch neu sagst, Jesus, ich bin so ein bisschen abgedriftet. Und das passiert mir auch immer wieder, dass ich abdrifte und auf andere Sachen höre. Etwas, was bequem ist. Etwas, was funktioniert. Statt wirklich aus dieser Kommunikation, wie der Hirte das beschreibt, die Schafe hören seine Stimme. Da ist ein Hin und Her. Ich möchte dich einladen, Jesus wieder neu zu sagen, Jesus, du bist mein guter Hirte. Und ich bin abhängig von dir. Und das ist okay. Denn du liebst mich, wie ich bin. Ich muss nichts sein vor dir. Und darum gebe ich dir mein Leben. Darum folge ich dir nach. Dazu lade ich euch ein, denn das wollen wir jetzt in einem Lied miteinander bekennen und beten. Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Amen.